Ich lese jetzt den Text für die Predigt, der kommt aus Lukas 15. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erben, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begann zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hinein. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Falls ihr den Mundschutz noch aufhabt, dann dürft ihr ihn jetzt auf jeden Fall abziehen und ihn auch ablassen bis nach der Abendmahlseinleitung. Das heißt, ihr könnt jetzt durchatmen und ich bete mal, bevor wir in die Predigt einsteigen. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass wir Gottesdienst feiern können, dass wir uns hier treffen können, dass wir nachdenken können, auch über dich, unsere Beziehung zu dir. Und du siehst, wie kompliziert das auch ist und wie schwer wir uns vielleicht auch tun mit dir, mit dem Konzept von dir und mit der Beziehung zu dir. Und ich bitte dich, dass du diesen Text gebrauchst, um da neue Licht bei uns reinzubringen und uns vielleicht auch darin tatsächlich zu begegnen und neu in einer Beziehung mit uns aufzubauen. Amen. Ja, wir machen heute weiter mit der Predigtserie, die Joe letzte Woche begonnen hat und die wir unter den Titel gestellt haben, das Herz des Projekts Kirche. Also es geht in dieser Serie anlässlich unseres 7. Geburtstags, der in ein paar Wochen kommt, so nochmal ganz neu um unser Herzensanliegen als Projekt Kirche. Wozu sind wir eigentlich hier? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Was ist so unser Herzensanliegen? Und Joe hat das letzte Woche schon mal mit diesem Satz formuliert, den wir so ein bisschen drüber geschrieben haben, über das Projekt Kirche, der da heißt, wir wollen, dass Menschen aufblühen durch das Evangelium. Ja, also dass Menschen, wir selbst und hoffentlich noch ganz viele Leute in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung, dass wir aufblühen, dass wir aufleben, dass wir so das Leben richtig entfalten, genießen können, darin auch reifen und wachsen können. Das alles wollen wir durch das Evangelium. Und wie immer bei so einem Visionssatz, bei so einem Missionsstatement ist das einerseits riesig. Ja, wow, aufblühen, geil, ach, super, ja, schöne Vision irgendwie, Leute blühen auf. Und gleichzeitig ist es auch unkonkret. Ich meine, was soll das denn heißen? Ja, aufblühen durch das Evangelium, das ist auch so ein bisschen ein merkwürdiger Satz. Und deswegen hat Joe das letzte Woche schon ein bisschen konkretisiert. Wir denken nämlich über dieses Aufblühen nach in vier Beziehungen. Das Schaubild findet ihr auch nochmal im Programmheft, das das so ein bisschen anschaulich macht und über das Joe letzte Woche gesprochen hat. Wir denken da quasi in vier Beziehungen darüber nach, über dieses Aufblühen. Das erste ist die Beziehung zu Gott, man könnte auch sagen unsere Spiritualität. Dann denken wir darüber nach, über unsere Beziehung zu uns selbst, da geht es um unsere Identität. Dann denken wir nach in der Beziehung zu anderen Menschen, da geht es eben um unsere Familie, Freunde, Beziehungen und so weiter, die Situation mit anderen Menschen. Und schließlich geht es um unsere Beziehung zur Welt oder zur Umwelt. Man könnte vielleicht auch sagen, es geht um unsere Lokalität, der Ort, an dem wir sind. Und was ist jetzt hier eigentlich unser Auftrag, unsere Aufgabe, was können wir beitragen? Das sind die vier Beziehungen, über die wir als Projektkirche nachdenken und in denen wir aufblühen wollen. Und heute geht es eben um die erste und, wie Joe das letzte Woche schon gesagt hat, wichtigste Beziehung, nämlich die Beziehung zu Gott. Jetzt, wenn ihr direkt das hört, wahrscheinlich Beziehung zu Gott, dann gibt es in diesem Raum vielleicht, in unserer Nachbarschaft auf jeden Fall, so mindestens zwei starke Reaktionen, könnte man sagen, wenn ich sage, wir reden jetzt über die Beziehung zu Gott. Die erste Reaktion, die auf jeden Fall kommt, ist zu sagen, Beziehung zu Gott, naja, also Gott, ist schon mal ein bisschen schwierig, kann ich mir vielleicht gar nicht so vorstellen, ist irgendwie nicht Teil meines Weltbildes oder vielleicht so ein bisschen, ich weiß es nicht so ganz, aber selbst dann gibt es doch irgendwie wichtigere Themen. Ja, also müssen wir jetzt wirklich über Beziehung zu Gott reden, wenn du gerade gesagt hast, Identität und Beziehung zu anderen und Beziehung zur Welt ist doch viel wichtiger. Ja, warum reden wir jetzt über Gott? Und überhaupt, dieses Gottgerede, das ist ja auch schnell ein bisschen anstrengend. Also ich meine, hast du dir die Kirchenvergangenheit angeschaut? Ja, also ich meine, kommen die Leute immer mit den Geboten und fühlen sich so viel besser und so weiter. Ist eigentlich eher ein Problem, dass wir über Gott reden. Ja, das finde ich ein bisschen schwierig. Das heißt, das ist so eine vielleicht atheistische, eine agnostische, eine liberale Reaktion auf das Thema Gott. Und dann gibt es natürlich auch noch die zweite Reaktion auf die Beziehung zu Gott, dass einige von euch vielleicht auch sagen, endlich! Ja, endlich reden wir mal wieder über Beziehung zu Gott. Es wird ja in Projektkirche sowieso viel zu wenig über Gott geredet. Es geht ja immer nur um uns Menschen und wie wir nochmal das anders machen können und besser machen können. Und jetzt endlich mal geht es wieder um Gott und wie wir ihn ernster nehmen können und wie wir seine Gebote auch leben können. Das ist doch wichtig, dass ja auch das Problem in dieser Stadt übrigens, ja, dass die Menschen nicht so fromm mehr sind, nicht so gottesfürchtig, dass die sich alle einfach ausleben ohne Gott und so. Gut, dass wir drüber reden. Ist so eine religiöse oder vielleicht auch eine konservative Reaktion auf das Thema Gott. Das Spannende an diesem Text, den wir da gerade gelesen haben, ist, dass Jesus eigentlich beide Reaktionen aufgreift. Und interessanterweise sieht Jesus in beiden Reaktionen einerseits eigentlich eine Sehnsucht nach Gott. Er sagt, beide diese Reaktionen sind beide eine Sehnsucht nach Gott, auch wenn die erste Gruppe natürlich massiv widersprechen würde. Und er sagt, es ist zweitens, aber beide Wege sind eigentlich sind so Wege an Gott vorbei. Ja, die treffen Gott gar nicht. Das kommt irgendwie gar nicht bei Gott an, wo natürlich die zweite Gruppe massiv widersprechen würde. Jesus sagt, was wir hier haben, was ich gerade auch beschrieben habe, das sind eigentlich so zwei Standardwege, wie wir mit Gott umgehen. Und sie sind beide eigentlich extrem unbefriedigend. Sie sind beide irgendwie nicht so heilsam. Sie lassen uns nicht aufblühen, weil, sagt er, es eigentlich Wege an Gott vorbei sind. Und das will ich mir gerne heute Morgen mit euch anschauen. Und zwar will ich gerne zunächst mal den Kontext, die Geschichte nochmal ganz bisschen nochmal nachvollziehen, so ein bisschen in den Kontext eintauchen, damit wir wirklich verstehen, wo so die ganzen Nuancen auch drin sind. Dann geht es im zweiten Punkt vor allem eben um diese zwei Wege und wie wir, glaube ich, immer wieder reinrutschen in eine dieser beiden Wege, also ich zumindest, rutsche immer wieder in die eine oder andere Variante ab. Und schließlich geht es darum, was ist denn jetzt diese aufblühende Beziehung, die Jesus ja dann so eigentlich rausarbeitet in seinem Gleichnis und die er behauptet, dass er sie uns gebracht hat. Was ist das dann? Das ist so ein bisschen die Struktur. Zunächst mal tauchen wir mal noch mal ganz kurz in diese Geschichte ein. Und ich weiß, dass, wenn ihr lange im Projekt Kirche seid, dann kennt ihr diese Geschichte, weil da haben wir schon immer wieder mal drüber geredet. In unserem Startteam ganz am Anfang war das so die erste Geschichte, mit der wir uns beschäftigt haben, weil sie einfach so eine tolle und wichtige Geschichte ist. Von daher ist das jetzt vielleicht ein bisschen Wiederholung, aber es lohnt sich an der Stelle trotzdem noch mal kurz drauf zu gucken, weil das wirklich eine sehr ungewöhnliche, ein bisschen eine unfassbare Geschichte ist. Also sie beginnt ja so ein bisschen mit so einem Stage-Setting, könnte man sagen. Jesus' erster Satz, ja, ein Mann hatte zwei Söhne. Damit ist irgendwie mal klar, wir reden hier über einen Mann mit zwei Söhnen. Und dann geht's direkt los. Ja, erster Skandal, erste dramatische Wendung. Der jüngere Sohn der beiden sagt jetzt zu seinem Vater, ich hätte gerne mein Erbe. Ja, ich will nämlich losziehen in die weite Welt. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Nummer hier. Was er zu seinem Vater sagt, während dieser Vater noch lebt. Ja. Das heißt, im Wesentlichen sagt dieser Sohn zu seinem Vater, Vater, es wäre eigentlich schöner, wenn es dich nicht gäbe. Können wir nicht so tun, als ob du tot wärst? Ja? Und wir dich mal so ein bisschen aus der Nummer entfernen und ich krieg das, was ich eigentlich so gerne von dir haben will und dann kann ich losziehen und Party machen und das wäre doch eine schöne Sache. Und das ist selbst für uns, ja, wenn wir das so lesen, ist das eigentlich so eine harte Ansage. Ja, ist ein Schlag ins Gesicht. Das wäre schön, wenn es dich nicht gäbe. Ich will dich eigentlich nicht hier als Teil meines Lebenskonzepts. Im damaligen Kontext ist der Affront quasi noch viel, viel, viel größer. Weil was der Sohn von dem Vater will, ist ja nicht Geld. Ja, die Menschen damals hatten ja noch keine Bank. Gut für sie, wo das Geld irgendwie gelagert war. Sondern der ganze Besitz war eigentlich das Land, das man besaß. Ja, und dieses Land, das man besaß, das war auch so ein Statussymbol. Je größer das Land, je besser das Land positioniert, desto mehr einflussreicher war man, desto wichtiger war man irgendwie der Gesellschaft. Das heißt, was der Sohn von seinem Vater verlangt, ist, teil doch mal bitte deinen Besitz auf. Ja, das, dein Land, wofür du gearbeitet hast die ganze Zeit, was auch dein Statussymbol ist, warum die Leute dich anerkennen und wertschätzen, teil das doch mal bitte auf. Werd vom Großgrundbesitzer zum weniger Grundbesitzer sozusagen und gib mir das bitte, weil ich hätte das gerne. Das heißt, dieser Vater muss eigentlich von allem, was er sich erarbeitet hat, wofür er steht, muss er eigentlich runterkommen sozusagen. Er wird gedemütigt von seinem Sohn und das ist, was der Sohn von ihm fordert. Das ist erstmal so ein erster Schocker. Ja, die Zuhörer damals haben sich gefragt, was ist denn das für ein Sohn, bitte? Wer würde sowas machen? Das ist ein absoluter Skandal, das ist ungehört, niemand würde das je machen, den Patriarchen der Familie so zu brüskieren. Dann kommt aber gleich der zweite Skandal oder die zweite Überraschung. Denn was man jetzt erwarten würde in diesem Setting damals, ist natürlich, dass der Vater jetzt seine Ehre wiederherstellt. Ja, also der Sohn hat ihn massiv untergraben und angegriffen und jetzt gibt es eine Reaktion, wie der Vater sein Gesicht wahren kann in dieser Community. Nämlich indem er diesen Sohn jetzt verprügelt oder verprügeln lässt und ihn mit Schimpf und Schande so vom Hof jagt und sagt, du bist nicht mehr mein Sohn, was bist du eigentlich für einer, ich will dich nie wieder sehen, ab mit dir. Das ist die einzige Art, wie der Vater sein Gesicht sozusagen wahren kann. Aber das macht der Vater nicht. Im Gegenteil. Ja, es steht dann hier, der Vater teilte seinen Besitz unter den beiden auf. Wörtlich heißt es eigentlich, er teilt sein Leben unter den beiden auf. Alles, was er hat, wer er ist, wofür er steht, teilt er auf, gibt er weg für diesen Sohn. Damit der tatsächlich seine Party machen kann. Was für ein Vater, würden die Leute sagen. Dann geht die Story weiter. Ja, dieser Sohn zieht los, er haut seinen Besitz raus in Saus und Braus, wie es in unserer Übersetzung heißt. Das heißt, es war jetzt vielleicht nicht so sinnvoll angelegt, das kommt ihm dann auch nicht zugute. Ja, kurze Zeit später sitzt er dann quasi bei den Schweinen, als Jude natürlich das Schlimmste, was einem passieren kann, mit den unreinen Tieren zusammenzusitzen. Er ist quasi ganz unten angekommen. Und jetzt merkt er, naja, eigentlich hatte ich es doch viel besser. Ja, mein Vater war eigentlich ein guter, ja, also wäre schön, bei dem wieder zu sein. Als Sohn habe ich es natürlich verspielt, ist ja klar. Also gehe ich zurück. Und er hat dann so ein Spiel vorbereitet, ja, was er dem Vater sagen will. Geht zu, jetzt kommt die nächste Überraschung. Dieser Vater lässt ihn nicht antanzen und 15 Mal um Abbitte leisten, sondern er rennt ihm entgegen. Nächster Schock, Patriarchen rennen nicht. Ja, alte Männer rennen nicht in diesem Kontext. Je langsamer man geht, desto mehr Würde hat man sozusagen. Und deswegen, wie nächste Überraschung, der Vater schon wieder verliert das Gesicht quasi und läuft diesem Sohn entgegen. Und nimmt ihn dann wieder auf und feiert ein Fest, noch bevor sich dieser Sohn auch überhaupt erst entschuldigt hat sozusagen. Und das ist jetzt aber noch nicht das Ende, sondern jetzt geht die Geschichte noch weiter und jetzt kommt dieser ältere Bruder. Ja, der jetzt zu Hause geblieben ist, der immer mit dem Vater war, der immer alles gemacht hat, was der Vater will. Und der ist jetzt so wütend, als er mitkriegt, was passiert, dass er jetzt auch draußen bleibt. Ja, er geht jetzt nicht rein in die Party und das heißt, wir haben den letzten Skandal der Geschichte, nämlich, dass dieser ältere Bruder jetzt auch rebelliert. Ja, der Vater muss wieder vor versammelter Mannschaft, vor der ganzen Community, seinem Sohn, der rebelliert, der störrisch ist, und den irgendwie beschwichtigen. Und wiederum macht das dieser Vater. Er geht wieder auch zu dem raus. Er demütigt sich wieder quasi und versucht, diesen Sohn jetzt zu beschwichtigen. Er sagt wörtlich eigentlich, mein Kind. Ja, er versucht, ihn zu werben dafür, was er macht, dass das doch gut ist. Und hier hört diese Geschichte jetzt auf. Jetzt, wenn man diese Geschichte so zum ersten Mal liest, dann hat man vielleicht so den Eindruck, es geht Jesus jetzt einfach nur darum, so eine berührende Geschichte darüber zu erzählen, wie Gott Menschen, die vielleicht verloren sind, die so weggelaufen sind von ihm, wie er die wieder aufnimmt. Und dementsprechend kennen wir das vielleicht auch als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber eigentlich haben wir hier etwas viel Konkreteres vor uns. Wir haben quasi einen Kommentar von Jesus dazu vor uns, was eigentlich gerade so bei ihm passiert, ja, was so die Situation war um ihn herum. Und zwar haben wir das ganz am Anfang gelesen, in diesen ersten paar Versen. Da heißt es ja, dass quasi zwei Menschengruppen um Jesus versammelt waren. Auf der einen Seite waren um Jesus herum so diese Zolleinnehmer, die Sünder. Ja, das heißt Leute, die eher so in Bar und Bordell unterwegs waren und nicht in der Kirche, die nicht so an Gott geglaubt haben unbedingt. Aber diese Leute waren jetzt begeistert von Jesus. Und dann waren auf der anderen Seite die religiösen Menschen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, denen Gott unglaublich wichtig war, ja, die oft gebetet haben, die viel in den Heiligen Schriften gelesen haben. Aber die fanden Jesus jetzt super problematisch. Und in dem Kontext erzählt Jesus jetzt seine Geschichte. Er sagt, ein Mann hatte zwei Söhne. Einen jüngeren Sohn, der gegen den Vater rebelliert, der so handelt, als ob es ihn gar nicht gäbe. Hauptsache, er kann feiern, ja, Bar und Bordell. Und dann einen älteren Sohn, der dem Vater immer treu ist, der sagt, der macht, was der Vater sagt, der ihn ernst nimmt, der ihm dient. Und der schockierende Twist an der Geschichte, die Jesus jetzt erzählt, ist, dass erstens beide Söhne aber keine Beziehung zum Vater haben. Ja, beide stehen außerhalb des Vaterhauses. Der Vater muss zu beiden nach draußen gehen, sowohl zum jüngeren als auch zum älteren Sohn. Beide sind nicht Teil der Community des Vaters, sie haben keine wirkliche Beziehung zu ihm. Und noch überraschender, derjenige, der jetzt am Schluss aber doch beim Vater landet, das ist nicht der, der es immer alles richtig gemacht hat, der den Vater so ernst genommen hat, sondern der Jüngere, der Ausreißer, der sich ausprobieren, der sich ausleben wollte. Während der Ältere, der Vorbildliche, sich den Armen des Vaters entzieht, der steht am Schluss draußen. Das heißt, das ist erstmal so ein Kommentar von Jesus zu dem, was sich da gerade abspielt. Ja, er sagt, diese zwei Menschengruppen, und das Überraschende ist gerade, dass die eigentlich nicht so religiös sind, gerade bei Gott andocken sozusagen. Aber es geht natürlich um mehr. Es geht, glaube ich, darum, um so zwei Standardwege, wie wir mit Gott umgehen, in denen so eine Sehnsucht nach Gott steckt und mit denen wir aber auch an Gott vorbeigehen. Und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt. Und zwar will ich gerne das von hinten aufzäumen. Ja, ich will quasi erstmal mit der Frage anfangen, warum gehen die denn beide an Gott vorbei? Das ist ein bisschen absurd, oder nicht? Also ich meine, beim jüngeren Bruder ist es offensichtlich klar, ja, der hat kein Interesse am Vater in der Geschichte. Da ist es ihm letztlich völlig egal, ob es den Vater gibt oder nicht, was der will oder nicht, es ist irrelevant. Er will einfach nur das, was der Vater zu bieten hat, das Geld, den Status, das Prestige. Und dann nimmt er sich das irgendwann, ja, vom Vater, und dann hat sich der Vater auch für ihn erledigt. Also was der jetzt will und wie es dem geht, das ist ihm ziemlich egal. Das ist ein Weg an Vater vorbei. Und das gilt jetzt natürlich auch für die Menschen, die so leben. Damals die Sünder und heute vielleicht der klassische Berliner, die klassische Berlinerin. Ja, die so vor allem, sage ich mal, freiheitsliebend sind, die sich irgendwie ausdrücken wollen, die Bock aufs Leben haben. Und die vielleicht sagen, naja, alles andere ist doch so ein bisschen relativ, oder nicht? Also Gott ist ein bisschen relativ. Gottes, die Bibel, was auch immer, jetzt mal alles ballflach halten, ist alles so ein bisschen entspannt. Ich will vor allem gerne leben, ich will meine Freiheit ausleben, ich will das genießen. Ja, das ist Gott zu ignorieren, das ist ein Weg an Gott vorbei. würden die Leute wahrscheinlich selbst sagen, ja, Gott ist jetzt für mich irgendwie nicht so wichtig. Interessanterweise ist aber auch für Jesus der ältere Bruder, der so linientreu ist, so religiös ist, auch der ist für ihn ein Weg an Gott vorbei. Obwohl diese Menschen doch Gott ernst nehmen. Obwohl sie doch treu sind in ihren Beziehungen, auch Gott gegenüber. Obwohl sie doch moralisch vielleicht auch leben und sich immer wieder tierisch aufregen über diese jüngeren Brüder, die sich nur sich selbst im Blick haben. Und die Frage ist ganz einfach, warum ist dieser ältere Bruder denn draußen? Warum lebt er denn auch an Gott vorbei? Und die Antwort des Textes lautet ganz einfach, das Mastkalb. Das Mastkalb. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als Julika den Text gerade vorgelesen hat, aber der Moment, in dem der ältere Bruder so austickt und seine Beziehung zum Vater bricht oder es offensichtlich wird, dass seine Beziehung zum Vater eigentlich gebrochen ist, ist das Mastkalb. Ja, daran entzündet sich dieser Konflikt. Er sagt, dieser Mensch kriegt das Mastkalb, während ich, der immer bei dir zu Hause war, die Ziegenböcke bekommen habe. Ja, ich meine, was ist das denn für eine Nummer? Der kriegt das Mastkalb, ich krieg die Ziegenböcke. Und der Punkt ist natürlich, dass die Leute damals fast nie Fleisch gegessen haben, sowieso nicht. Das war eine absolute Delikatesse, gab es nur zu großen Anlässen. Und das Mastkalb war jetzt einfach wirklich so das beste, das teuerste Fleisch, was so auf so einem Großgrundbesitz es gab. Ja, und es war eigentlich eine einmalige Aktion, dieses Mastkalb zu schlachten und davon zu essen. Das heißt, als jetzt so das Teuerste und das Beste, was der Vater zu bieten hat, als das jetzt plötzlich für ihn nicht mehr verfügbar ist, in dem Moment schreit dieser ältere Bruder auf und sagt, was ist denn los, das kann überhaupt nicht sein, wer bist du denn? Und bricht die Beziehung zum Vater. Und das heißt, in dem Moment wird deutlich, dass dieser ältere Bruder dem Vater immer nur deshalb treu war und alles gemacht hat, was der Vater will, weil er sich letztendlich erhofft hat, dass er dadurch dieses Mastkalb kriegt. Das eigentliche Ziel war das Mastkalb. Und als das geht, ist die Beziehung zum Vater für ihn auch vorbei. Das heißt, was man in der Stelle sieht, ist, dass dieser Bruder eigentlich darauf gehofft hat, dass sein Vater eines Tages zu ihm sagt, Junge, du warst so treu, du warst so gut, so ein Guter, du hast nie sinnlos Geld ausgegeben, du hast nie Frauengeschichten gehabt, jetzt nimm mal das Kalb und feier mit deinen Freunden. Ja, du bist es wert, du bist dieses Mastkalb wert, du sollst es kriegen. Als dann aber sein kleiner Bruder kommt und das einfach so kriegt, dreht er durch, weil jetzt ist das Ding weg, was er wollte. Das heißt, in diesem Moment wird eigentlich klar, diese Brüder sind sich am Ende sehr, sehr ähnlich. Beide wollen eigentlich nur von tiefstem Herzen das, was der Vater hat. Seinen Besitz, seinen Wohlstand, seinen Segen, könnte man vielleicht sagen. Und sie gehen jetzt einfach unterschiedlich vor, um das zu kriegen. Der eine versucht das zu kriegen, indem er einfach offen rebelliert und sich nimmt, egal was der Vater davon hält oder nicht, was der Vater denkt, ist mir völlig egal, ich nehme mir das einfach. Der andere versucht es zu kriegen, indem er möglichst gut ist, den Vater beeindruckt. Ja, irgendwie immer gehorsam ist, immer das Richtige macht, damit der Vater ihm es dann irgendwann geben muss, weil er hat es ja verdient, er war ja immer gut. Beide wollen das Mastkalb. Es sind nur unterschiedliche Arten, das zu kriegen. Und das heißt, ich finde, Jesus macht hier letztendlich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Er sagt, wir Menschen sind alle gleich. Am Ende wollen wir immer irgendwelche bestimmten Dinge im Leben. Dinge, die wir unbedingt wollen. Das Mastkalb, ja, das Erbe. Dinge, von denen wir nachts träumen. Dinge, von denen wir denken, wenn ich das habe, dann kann ich mich gut fühlen. Dann kann ich zufrieden sein. Dann bin ich endlich glücklich. Und der einzige Unterschied, der dann zwischen uns besteht, ist, dass wir unterschiedliche Wege nehmen, um da jetzt hinzukommen, um das zu kriegen. Die einen sagen, okay, ich nehme mir das einfach, ja, koste es, was es wolle, auch wenn ich damit verletze, ist alles ein bisschen relativ, ja, man darf das nicht so hochhalten, ich nehme das jetzt einfach, ich will das jetzt einfach. Und die anderen sagen, nein, 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 ich nehme das eben nicht, ich nehme es nicht selbst, sondern ich bin einer der Guten, ich halte mich an Gott, an seine Gebote und dann muss mir Gott das irgendwann geben, weil ich habe es mir ja verdient. Er muss mich ja belohnen. Ja, ich war doch immer einer von den Guten. Ich habe es verdient. Jetzt kann er mir es ja geben. Und ich finde, dieser Modus steckt so drin in uns, er steckt so drin in mir, dass wir in unserer Beziehung zu Gott darin immer wieder zurückfallen. Ja, es ist unglaublich schwierig, finde ich, das so direkt zu merken, wenn es passiert. Und deswegen will ich einfach mal ein paar Beispiele machen, damit wir vielleicht aufwachen, wann wir in diesem älteren Brudermodus sind. Also zum Beispiel, was wollen wir denn so im Leben? Nach was sehnen wir uns denn so? Naja, eins der Dinge, nach denen wir uns wahrscheinlich die meisten von uns sehen, ist Liebe. Ja, und Nähe, menschliche Nähe, jemand, der irgendwie da ist und mich liebt und mich sieht und so. Das wird uns ja auch permanent vorgemalt, das ist eins der großen Dinge, die man haben muss im Leben. Ein Partner oder aufregenden Sex oder ein bisschen Romantik oder so. Das ist permanent da. Ganz viele von uns wollen das unbedingt. Und jetzt gibt es eben zwei Wege, sich das zu nehmen. Das eine ist zu sagen, ja, ich hole mir das einfach. Ja, also ich gehe halt Beziehungen ein, ob ich das dann nachher durchziehen will oder nicht, ist ja ein bisschen wurscht, ich brauche es jetzt mal und hier nehme ich mal ein bisschen Sex, ist auch mal wieder wichtig und so, wenn ich halt Leute dabei verletze, ja, es ist halt, it's the game, ja, also komm klar. Und was Gott dabei denkt, ist auch ein bisschen relativ, ich will das einfach, ich nehme mir das, da wo ich es halt kriege. Während die anderen von uns sagen, nee, ich nehme mir das nicht, ich mache das richtig. Ich mache es nach Gottes Geboten. Ja, ich schlafe nicht einfach wild durch die Gegend und ich gehe auch nicht mit Menschen Beziehungen ein, wo ich schon weiß, dass ich wieder Schluss machen werde. Nee, ich mache das sauber, ich mache das richtig, ich mache das so, wie Gott das will. Und das sieht dann erstmal gut aus. Ja, es fühlt sich auch vielleicht manchmal gut an, manchmal ist es auch schwer. Aber hier ist, wo es dann interessant wird. Denn dann ist man jahrelang Single und der Partner kommt einfach nicht, von dem man dachte, der sollte doch jetzt mal kommen. Oder dann finden wir einen Partner und heiraten den und sind so, ach Gott hat mir den Partner geschenkt, super toll. Und dann ist die Beziehung richtig scheiße. Ja. Und man denkt sich die ganze Zeit so, das ernsthaft. Ja. So. Und in dem Moment werden wir jetzt richtig, richtig wütend auf Gott. Wir sagen, das kann es doch jetzt nicht sein, oder? Jetzt war ich jahrelang Single. Hab mir das alle anderen haben sich alles genommen, was sie wollten. Ich habe es nicht gemacht und ich bin jetzt immer noch Single. Ist das der Dank dafür? Ist das, wie du mich belohnst? Oder jetzt haben wir diese Beziehung toll gestaltet zusammen, dann nicht mal geschlafen vor der Ehe und jetzt ist es scheiße. Ja? Das kann doch wohl überhaupt nicht sein. In dem Moment, wo wir nicht das kriegen, was wir uns da erhoffen, in dem Moment werden wir unfassbar wütend auf Gott. Warum? Weil wir das vorher so gemacht haben, um das hier zu kriegen. Und jetzt belohnt uns Gott nicht und wir sind wütend. Oder noch schlimmer eigentlich ist, es klappt. Ja, es klappt, du hast auf deinen Partner gewartet, du hast ihn gefunden, jetzt habt ihr eine tolle Beziehung. Dann werden wir immer zu allen anderen sagen, ja, ist ja klar, dass bei dir scheiße ist. Ich meine, du hast ja auch nicht richtig gelebt. Also ich habe nach Gottes Maßstäben gelebt und deswegen ist auch eine tolle Beziehung bei uns. Ich meine, was ist denn dein Problem? Hast offensichtlich irgendwie was falsch gemacht, nicht nach Gott ausgerichtet. Das ist das Problem. Bei mir ist es toll, weil ich halt es richtig gemacht habe. Die Menschen sind noch schlimmer. Das ist so ein Beispiel. Oder ein zweites Beispiel. Was wollen wir denn noch so im Leben? Naja, wir wollen uns gut fühlen. Ja, wollen wir den Eindruck haben, ich bin okay, es ist gut, mir geht's gut, alles schön. Und es gibt wieder zwei Wege, das zu erreichen. Der eine Weg ist, wir sagen, okay, ich mache einfach das, was ich brauche, damit ich mich gut fühle. Ja, das heißt, ich bin authentisch. Ich lebe einfach alles aus, was mir so in den Sinn kommt und dann bin ich mir auch selbst genug. Ja, das ist irgendwie toll, kann ich mich gut fühlen, ich bin authentisch, ich lebe mich selbst aus, bin ich okay. Ein Weg, das zu kriegen. Der andere Weg, das zu kriegen, ist zu sagen, ich mache das aber nicht so. Ich lebe es nicht authentisch aus, weil das ist gar nicht immer gut und das verletzt die anderen und Gott will das auch nicht. Das heißt, ich lebe für Gott und ich lebe für andere Menschen. Ja, ich gebe mein Leben für andere hin. Was aber oft genug genauso nur ein Weg ist, damit ich mich gut fühlen kann. Denn jetzt kann ich sagen, ja, ich bin einer von den Guten. Ich bin nicht einer, der hier immer die Leute verletzt mit ihrem authentischen Zeug. Ja, ich achte auf die anderen, ich achte auf Gott. Ich kriege Anerkennung von Gott, von den anderen. Ich weiß, die Menschen um mich herum denken, ich bin ein Guter. Ja, so kann man es natürlich sich auch abholen. Warum tun wir eigentlich das Gute? Warum beten wir? Warum leben wir in bestimmten Bereichen tatsächlich nach Gottes Geboten? Jesus sagt, der Grat ist ganz schmal, ob wir es tatsächlich wegen Gott machen, aus Liebe zu ihm, weil wir es tatsächlich gut finden, oder ob wir es nicht eigentlich machen, um was anderes zu bekommen. Ob wir nicht eigentlich versuchen, damit so bei Gott den Hebel anzusetzen, damit er uns irgendwann das gibt, was wir wirklich wollen. Und wenn wir es dann nicht bekommen, dann schreien wir irgendwann auf und sind frustriert und bitter Gott gegenüber. Oder aber wir bekommen es und werden unfassbar stolz, weil wir haben es ja richtig gelebt und jetzt hat uns Gott belohnt. Ich meine, was ist dein Problem? Zwei Wege, mit Gott umzugehen. Die areligiöse Variante könnte man vielleicht sagen, in der wir Gott ausblenden und im Zweifelsfall uns einfach nehmen, was wir wollen. Und die religiöse Variante, die Gott einbindet und aber ihn nur als Mittel dazu gebraucht, das zu bekommen, was wir eigentlich wollen. Das Problem ist jetzt nur, das Ding, das wir wollen, egal ob als jüngerer oder als älterer Bruder, dieses Ding ist eigentlich nie genug. Die Dinge, nach denen wir uns da sehen, uns gut zu fühlen, diese Beziehung, die Karriere, irgendwie einer von den guten Menschen zu sein, das ist eigentlich nie genug. Letztendlich lässt uns diese Suche nach den Dingen immer so ein bisschen frustriert zurück. Und einer, der das sehr schön auf den Punkt gebracht hat, ist Augustinus, einer der Kirchenväter aus den frühen Jahrhunderten, der in seinen Bekenntnissen, einem Buch, das er geschrieben hat und für das er sehr bekannt geworden ist, und sehr ehrlich bekennt, dass in seinem Leben es eigentlich so zwei große Sehnsüchte gab, die ihn immer wieder angetrieben haben und die uns natürlich völlig fremd sind hier in Berlin, und zwar Essen und Sex. Ja. Super schön. Essen und Sex. Das war so sein Antrieb. Ja, dafür hat er so ein bisschen gelebt. Danach hat er sich gesehnt. Man könnte vielleicht sagen, das war so eine Schönheit, die er immer wieder wollte und brauchte. Schönheit von einem weiblichen Körper in seinem Fall und halt Schönheit von Essen, den Geschmäckern, das Erlebnis irgendwie. Das war extrem wichtig für ihn. Und er beschreibt das dann so, dass es quasi diese Sehnsucht versucht hat zu stillen in diesem jüngeren Brudermodus. Ja, das heißt, er ist einfach hart den Sachen nachgegangen, er hat ständig irgendwie die Frauen gewechselt, hat ständig irgendwie Partorgien gefeiert und so weiter. Und er schreibt dann aber so, nach einer Zeit hat er gemerkt, weil er so getrieben war von dieser Schönheit, von dieser Sehnsucht, das immer wieder zu haben, diesen schönen Körper wieder zu kriegen, dieses schöne Essen wieder zu erleben, dass eigentlich drei Dinge bei ihm passiert sind. Erstens, er war eigentlich fast immer trotz allem leer und unbefriedigt. Obwohl er eigentlich ständig Sex hatte zum Beispiel, was trotzdem irgendwie, er war leer und unbefriedigt. Zweitens, er hat ständig Dinge getan, die er eigentlich nicht tun wollte, bei denen er dachte, ja, so ganz geil ist das nicht. Aber die Sehnsucht war so groß, dass er die Grenzen einfach immer wieder trotzdem überschritten hat. Und drittens hat er irgendwann gemerkt, alle seine Beziehungen, die er so hat im Leben, zerbrechen, immer wieder. Beziehung zu seiner Mutter, super problematisch. Beziehung zu den Frauen, die er hatte, immer wieder schwierig, immer wieder Zerbruch. Die Freunde, es ist immer wieder, es ist in Sachen kaputt gegangen. Diese Beziehungen haben nicht gehalten. Und es ist mega interessant zu sehen, dass das genau die Geschichte des jüngeren Bruders ist hier im Text. Erstens die Partys, den Saus und Braus, die er da feiert, das hält nicht. Am Ende hängt er bei den Schweinen. An der schlimmsten Position, die er sich eigentlich vorstellen kann. Es befriedigt alles nicht, was er sich da irgendwie erwartet hat. Zweitens merkt er bei den Schweinen, er hat eigentlich alles kaputt gemacht, was er hatte. Ja, so, er realisiert es ja gar nicht, als er geht. Aber jetzt realisiert er, als er bei den Schweinen sitzt, er hat eigentlich mit seiner Sehnsucht nach Liebe, nach Leben, nach diesem Ausleben, hat er alles kaputt gemacht, was er hatte. Also ich habe ja vorhin gesagt, er hat Schande über seinen Vater gebracht, aber eigentlich hat er Schande über seine ganze Familie, sein ganzes Dorf gebracht. Wir können uns das nicht so ganz vorstellen, weil wir in einem anderen Kontext leben, aber ich habe trotzdem versucht, das mit einem Beispiel zu machen. Stellt euch vor, man lebt in einem 400-Seelendorf und der Älteste von den Geschwistern hat jetzt jahrelang den kleinen Kindern auf dem Spielplatz Drogen vercheckt. Ein Vermögen damit gemacht, die Kinder sind alle drogenabhängig geworden und dann hat er genug Geld gesammelt und wandert ab. Das ist nicht nur ein Problem für ihn. Niemand wird mit dieser Familie je mehr reden. Ja, niemand wird diesen Vater noch ernst nehmen. Niemand wird seine Schwestern wird immer noch heißen, das ist die Schwester vom Drogenarsch. Das heißt, er hat nicht nur seinen Vater brüskiert, er hat seine ganze Community eigentlich zerstört. Und schließlich landet er ja auch an diesem Ort und ist eigentlich völlig allein. Ja, er wollte das Leben, er wollte die Liebe und wo er landet, ist alleine bei den Schweinen und er darf nicht mal ihr Essen essen. Völlige Einsamkeit. Hat niemanden. Wirklich. Da landen wir oft genug, sagt Jesus quasi mit diesem Beispiel. Sowohl als jüngerer Bruder, als auch als älterer Bruder, der ja genauso unbefriedigt ist. Es scheint ja kein gutes Leben gewesen zu sein. Der genauso Dinge tut, die er nicht tun wollte eigentlich. Er will ja das Mastkalb und nicht das machen, was der Vater von ihm will. Das macht er ja nur deswegen. Und der am Ende genauso die Beziehung zu seiner ganzen Familie zerstört, weil er dieses Mastkalb unbedingt wollte. Und das treibt ihn an, der macht alles kaputt. Das heißt, was ist die Alternative? Das ist mein ganz kurzer letzter Gedanke. Was ist die Alternative? Was stellt Jesus hier vor? Augustinus schreibt in diesen Bekenntnissen dann irgendwann, dass diese Sehnsucht nach Schönheit, dass die ihn mega angetrieben hat. Und er hat dann in seinem Leben quasi beide Varianten versucht. Er hat versucht, sie auszuleben, das war super unbefriedigend. Er hat versucht, sich zu beherrschen, der gute Mensch zu sein, das war irgendwie super frustrierend. Beides hat eigentlich geholfen. Das, was ihm letztendlich dann aber tatsächlich geholfen hat, anders damit umzugehen, war, als er eine Schönheit gefunden hat, die noch größer und noch befriedigender und schöner für ihn war, als was Essen und Frauen ihm je geben konnten. Er sagte dann diesen Satz irgendwann, unruhig war mein Herz, ja, ich war immer irgendwie angetrieben, bis ich Ruhe fand in dir, in Gott. Und das ist, glaube ich, genau das, was der jüngere Sohn hier entdeckt. Ja, im Schlamm mit den Schweinen realisiert er plötzlich, dass es eigentlich noch was Schöneres gibt als die Partys, als die Frauen, als der Saus und Braus, den er sich irgendwie vorgestellt hat. Es gibt noch was Schöneres als diesen Besitz des Vaters, was er quasi zu bieten hat. Es gibt nämlich den Vater selbst. Die Liebe des Vaters. In diesem Moment scheint er zu realisieren, er hat einen Vater, der sich demütigen lässt, der das Gesicht verliert vor der ganzen Community, der alles aufgibt, was er hat. Nur um die Tür offen zu lassen. Nur um zu sagen, du darfst wiederkommen. Ich warte immer noch auf dich. Ich mache alles. Ist okay. Geh. Ich lasse die Tür offen, damit du wieder zurückkommst. Es ist ein Vater, der sich das alles kosten lässt. Ja, er macht alles kaputt und der Vater trägt alle Kosten dafür. Damit dieser Sohn sich ausleben kann, sein Ding machen kann. Und der ihm dann am Schluss entgegenrennen wird, weil das Herz dieses Vaters so übersprudelt vor Liebe für diesen Sohn. Es gibt was, was ihn noch mehr bewegt, stellt er fest, was noch erfüllender ist als all das, was er da gesucht hat. Und das ist der Vater selbst, die Liebe dieses Vaters. Ich habe in der Sommerpause eine kleine Auszeit gemacht für ein paar Tage und mich selber auch in diesem Struggle irgendwie wiedergefunden, zwischen all den Dingen, die ich gerne will und wünsche und irgendwie Gott ist so weit weg und so weiter. Und ich bin dann auf einen Psalm gestoßen, der mich in der Hinsicht total angesprochen hat. Dieser Psalm ist Psalm 73, in dem es im Wesentlichen auch darum geht, dass ein Mensch quasi sich anschaut, was all die anderen Menschen um ihn herum so Tolles erleben. Ja, die nehmen sich das immer alles und die betrügen halt letztendlich und unterdrücken Leute und werden dabei reich und ich will doch auch reich werden. Und er arbeitet sich dann quasi daran ab und ist so frustriert mit Gott und geht dann irgendwann, beschreibt er, in den Tempel, ja, in die Gegenwart Gottes und irgendwo legt sich da ein Schalter um. Und am Ende dieses Plans schreibt er folgende Worte, die mich einfach mega angesprochen haben, als ich selbst damit gekämpft habe. Er schreibt, Gott, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott. Alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ich fand das so schön. Da hat jemand entdeckt, dass es noch was Schöneres gibt, als das, nach dem er sich so sehnt. Gott selbst. Die Liebe Gottes selbst. Das ist, wonach wir uns eigentlich sehnen, sagt Jesus. Die Liebe dieses himmlischen Vaters. Und die können wir uns nicht verdienen. Das müssen wir uns auch gar nicht verdienen mit Gutsein. Die kriegen wir einfach geschenkt. Es ist Gnade. Diese Liebe verändert alles. Und wenn die immer wieder bei uns ankommt, je mehr wir das begreifen, desto mehr Heilung kann tatsächlich reinkommen in unsere Beziehungen. Und deshalb schlägt da unser Herz als Projekt Kirche, diese Liebe immer wieder zu entdecken, sie zu verstehen, sie zu begreifen, sie vielleicht auch zu erleben, weil sie, glaube ich, tatsächlich alles verändern kann. Amen.